Ein Theologiestudent antwortet auf jede Frage seines Professors immer mit den Worten: Ja, wissen Sie, da gibt es zwei Möglichkeiten. Im Examen nun hat der Professor diesen Studenten zu prüfen und nimmt sich vor, ihm wenigstens eine Frage zu stellen, wo es unmöglich erscheint, diese gleiche Antwort zu geben, weil ihn das ziemlich ärgert, dass dieser Student immer so alles differenzieren möchte und immer nur die Grautöne betont. Und so fragt er ihn: Sagen Sie, Sie werden zu einer Nottaufe gerufen, Sie haben aber nur Suppe zur Verfügung. Können Sie die Taufe durchführen? Darauf sagt der Prüfling: Ach, wissen Sie, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ist die Suppe aus der Mensa, dann kann ich die Taufe damit durchführen. Ist es aber eine Suppe wie bei Ihnen, Herr Professor, zu Hause, dann kann ich damit nur die letzte Ölung vornehmen. Mir erscheint es in unserer Gesellschaft manchmal so, dass wir auch sehr gelernt haben, immer alle Grautöne zu beleuchten, immer die vielen Möglichkeiten zu betonen, immer alles sehr differenziert betrachten zu wollen. Und dass wir darüber manchmal vergessen, dass es auch Schwarz und Weiß gibt. Und dass es auch Gut und Böse gibt. Wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen: Wenn der Himmel die Erde berührt, werden Kämpfe ausgefochten. Weihnachten in seiner Tiefe erleben. Und da werden wir einen Text gemeinsam uns anschauen, der aus der Offenbarung stammt, aus dem letzten Buch der Bibel, dem letzten Buch des Neuen Testamentes. Und werden sehen, dass dort ein Kampf zwischen Gut und Böse, ein Kampf zwischen Licht und Finsternis dargestellt wird. Wir haben vorhin in diesem Anspiel erlebt, dass die unheile Welt und das Empfinden der unheilen Welt und auch mancher Spannungen und Streit sozusagen auch zur Adventszeit gehört. Und ich glaube, dass es vielleicht Ihnen auch so geht, dass Sie sagen: Ja, also ich erlebe auch in Advents- und Weihnachtstagen nicht immer nur heile Welt, sondern ich erlebe auch viel Unheiles. Vieles, über das ich trauere. Und ich glaube, dann können Sie vielleicht diese Predigt und auch den Text der heutigen Predigt sogar besser verstehen. Denn Johann Albrecht Bengel, ein Theologe, der sich viel mit der Offenbarung beschäftigt hat, sagt: Ohne Tränen wurde dieses Buch, also das Buch Offenbarung, nicht geschrieben. Ohne Tränen wird es auch nicht verstanden. Wir werden uns dieses Buch jetzt anschauen oder ein Kapitel daraus, das Kapitel 12. Und ich denke, dass wir das jetzt gemeinsam hier sehen. Also das heißt, ich werde Ihnen diesen Text lesen. Und da das ein komplexer Text ist, können Sie das alles hier vorne mitverfolgen und mitlesen. Wenn Sie eine eigene Bibel dabei haben, können Sie auch gerne darin mitlesen. Offenbarung, Kapitel 12. Es handelt sich hier um eine Vision, die Johannes hat, ein Jünger von Jesus. Und er bringt sie zu Papier später, deswegen liegt sie uns vor. Darauf sah man im Himmel eine gewaltige Erscheinung. Es war eine Frau, die war mit der Sonne bekleidet und hatte den Mond unter ihren Füßen und trug auf dem Kopf eine Krone von 12 Sternen. Sie stand kurz vor der Geburt und die Wehen ließen sie vor Schmerz aufschreien. Dann zeigte sich am Himmel eine andere Erscheinung, ein großer roter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Jeder Kopf trug eine Krone. Mit seinem Schwanz fegte der Drache ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Er stand vor der Frau, die ihr Kind gebären sollte, und wollte es verschlingen, sobald es geboren wäre. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der alle Völker der Erde mit eisernem Zepter regieren wird. Das Kind wurde sofort nach der Geburt entrückt und zum Thron Gottes gebracht. Die Frau aber flüchtete in die Wüste. Dort hatte Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen, an dem sie 1260 Tage, also etwa 3,5 Jahre, lang mit Nahrung versorgt werden sollte. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael mit seinen Engeln kämpfte gegen den Drachen. Der Drache mit seinen Engeln wehrte sich, aber er konnte nicht standhalten. Er und seine Engel durften nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache wurde hinuntergestürzt. Es ist die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde hinuntergestürzt mit allen seinen Engeln. Dann hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel sagen, jetzt ist es geschehen. Unser Gott hat gesiegt. Jetzt hat er seine Gewalt gezeigt und seine Herrschaft angetreten. Und die Macht gehört seinem Christus. Der Ankläger unserer Brüder ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Unsere Brüder haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch die Botschaft, die sie empfangen und bezeugt haben. Sie waren bereit, ihr Leben zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen. Darum freue dich, Himmel, mit allen, die in dir wohnen. Ihr aber, Land und Meer, müsst zittern, seit der Teufel dort unten bei euch ist. Seine Wut ist ungeheuer groß, denn er weiß, er hat nur noch wenig Zeit. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Aber die Frau erhielt die beiden Flügel des großen Adlers, um an ihren Zufluchtsort in der Wüste zu fliehen. Dort sollte sie 3,5 Jahre mit Nahrung versorgt werden und vor der Schlange sicher sein. Die Schlange schickte aus ihrem Rachen einen Wasserstrom hinter der Frau her, um sie fortzuschwemmen. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte den Strom auf, den der Drache aus seinem Rachen ausstieß. Da wurde der Drache wütend über die Frau und ging fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das sind die Menschen, die Gottes Gebote befolgen und als Zeugen für Jesus treu bleiben. Es erscheint ein Zeichen am Himmel. So fängt dieser Text an. Johannes, der Jünger von Jesus, sieht etwas, das gar nicht so deutlich für ihn zu beschreiben ist, ob sich das im Himmel abspielt oder auf der Erde abspielt. Beides wird hier genannt. Es ist eine geistliche Deutung, dieses Zeichen. Es ist keine Sache selbst, die hier beschrieben wird, die gesehen wird, sondern ein Zeichen für etwas Innergeschichtliches, für etwas, das passiert und von dem uns hier deutlich gemacht wird, was passiert in der Welt Gottes, in der Welt, die für uns Menschen nicht direkt sichtbar ist. Es ist eine geistliche Deutung des Weihnachtsgeschehens. Ein Hinweis für die, die sich mit der Offenbarung auseinandersetzen oder die vielleicht auch die Offenbarung lesen. In der Offenbarung werden verschiedene Gesichte, wie auch dieses eines ist, Gesichte oder Visionen, hintereinander beschrieben. Und es wird dann immer von dem Seher gesagt, und danach sah ich. Das bedeutet aber nicht, dass diese Ereignisse, die in der Offenbarung beschrieben wird, einer chronologischen Abfolge folgen oder dass man sozusagen damit einen Geschichtsfahrplan in die Zukunft hinein hat. Sondern dieses danach sah ich heißt, dass der Seher Johannes diese verschiedenen Visionen nacheinander sieht. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam diesen Text betrachten unter 3 Gedanken. Der erste Gedanke, die Ankunft von Jesus Christus ist umkämpft. Die Ankunft von Jesus Christus ist umkämpft. In diesem Zeichen wird beschrieben, dass eine Frau einem Kind Leben schenkt. Diese Frau ist nicht Maria, die ist hier nicht gemeint, sondern aus diesen Bildern, mit denen diese Frau beschrieben wird, wird deutlich, diese Frau steht für das alttestamentliche Gottesvolk. Jesus Christus wird aus dem alttestamentlichen Gottesvolk herausgeboren. Aus dem jüdischen Volk stammt er seiner Herkunft nach. Und dann wird uns ein Bild gemalt, das ein Bild der Schutzlosigkeit ist. Eine Gebärende, die kurz vor der Geburt steht und sie ist das Ziel eines bedrohlichen Drachens. Das eigentliche Ziel dieses Drachens ist, dieses Kind zu verschlingen, sobald es da ist. Der Drache scheint zu wissen, dass die Geburt dieses Kindes, die Ankunft dieses Kindes für ihn im höchsten Maße bedrohlich ist. Und die Frau schenkt dem Kind Leben. Es ist ein Sohn. Es wird in dieser Übersetzung hier nicht deutlich, dass im Griechischen hier zweimal gesagt wird, ein männliches Kind, ein Sohn. Damit soll das besonders betont werden, dass hier ein besonderer Nachkomme, ein Herrscher geboren wird. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der alle Völker der Erde mit eisernem Zepter regieren wird. Hier wird beschrieben, was es für ein Kind ist. Ein Kind, das regieren wird, dem Regierungsmacht übertragen wird, und es wird gekennzeichnet mit einem eisernen Stab oder einem Zepter. Hier wird ganz deutlich auf dem Psalm 2 angespielt. Der Psalm 2, ein Psalm, in dem beschrieben wird, wie Gott, der Vater, seinen Sohn beruft, über die Erde zu herrschen. Und dort wird der Messias, so haben ihn die Juden erwartet, der Messias, Jesus Christus, der wird dargestellt als der, der den eisernen Zepter, den eisernen Stab in der Hand hält. Ich zitiere aus Psalm 2, da wird Gott, eine wörtliche Rede von Gott ist das. Du bist mein Sohn, fordere von mir alle Völker und ich schenke sie dir. Die ganze Erde gebe ich dir zum Besitz. Regiere sie mit eisernem Stab. Dieses Bild der Schutzlosigkeit, das sich uns bietet, ist auch in der Wirklichkeit so gewesen. Erster Advent, Jesus Christus wird geboren und es steht tatsächlich sofort auf Messers Schneide, ob er überleben wird. Die Soldaten des Herodes warten nur darauf, dass sie einen möglichen Thronfolger, einen möglichen Konkurrenten umbringen können. Und sie scheuen sich nicht, alle männlichen Kinder in der Region Bethlehem zu töten, um sicherzugehen, dass kein Thronfolger, kein Thronerbe hier aufsteht. Und Jesus entkommt diesem Geschehen nur knapp. Ein beklemmendes Bild, eine schutzlose Frau und ihr gerade genauso schutzloses Kind. Und eine Übermacht, die es verschlingen will. Hier ist ein Bild gemalt für Gottes Erniedrigung. Wie tief Gott sich erniedrigt, um den Menschen zu begegnen und den Menschen zu helfen. Im Johannesevangelium, Anfang des Johannesevangeliums steht, Jesus Christus kam in das Seine, in seinen Besitz. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus Christus wurde als uneheliches Kind geboren. Zumindest hat das seine Umgebung so wahrgenommen. Er wurde in eine einfache Handwerkerfamilie hineingeboren, in einem kleinen Nest in Galiläa, in einer Gegend, über die man nicht besonders toll dachte. Seine Geburt hat etwas Heimatloses. Unmittelbar nach der Geburt, die ersten Lebensmonate sind von der Flucht nach Ägypten geprägt. Gott macht sich schwach. Er macht sich schwach wie ein Mensch, ja sogar noch mehr. Er macht sich schwach wie ein Baby, ein Kind, das sich überhaupt nicht selber helfen kann. Und dann heißt es in diesem Text weiter, und sofort wurde dieses Kind entrückt zu Gott. Mit diesem entrückt zu Gott ist eine Erhöhung gemeint. Eine Erhöhung des Kindes, das jetzt geboren ist, zum Thron, zum Himmel, also zu seinem Herrschaftsanspruch. Das ist sozusagen, als würden sie eine Blitzlichtaufnahme vom Leben Jesu machen. Die ganzen Geschehnisse dessen, was Jesus in seinen mehr als 30 Jahren auf der Erde durchlebt und was er tut, wird hier sozusagen ausgeblendet. Und es wird von seiner Geburt, wird direkt Bezug genommen auf seine Himmelfahrt und darauf, dass Jesus rechtmäßiger Thronerbe im Himmel ist. Von der Geburt direkt zur Erhöhung. Warum eigentlich? Warum sind so wichtige Geschehnisse wie Kreuz und Auferstehung hier nicht genannt? Weil es hier und auch im Folgenden um zwei Ansprüche geht, die gegeneinander stehen. Der Anspruch des Drachens, der dann näher beschrieben wird als Satan, als Ankläger, Und der Anspruch des geborenen Kindes, das berufen ist, zu regieren und im Himmel Herrschaft zu besitzen. Diese Ansprüche werden gegenübergestellt. Und darum sieht Johannes in der Vision, dass dieses Kind, der Messias, Jesus Christus, sofort auf den Thron kommt. Denn er hat das Recht, auf dem Thron im Himmel zu sitzen, als Sohn Gottes, als rechtmäßiger Erbe des Thrones. Und auf der anderen Seite steht der Anspruch des Satans, der den Menschen, die einzelnen Menschen verklagt wegen ihrer Sünde und sagt, also von den Leuten passt doch sowieso niemand in das Himmelreich, in Gottes Reich, die gehören sozusagen alle mir, das sagt der Ankläger. Und er möchte verhindern, dass Jesus Christus seinen Platz einnimmt. Der Satan wird hier geschildert als ein Drache, der Macht hat, viel Macht hat. Und dann wird sein Schwanz genannt, mit dem er Sterne herabfegt. Seine Macht gekennzeichnet im Orient der Schwanz des Drachens, ein Bild für Lüge und für Gewalt. Das sind die Mittel, die der Ankläger, der Satan, verwendet. Nun ist es im Orient so, dass ein Ankläger, der, wenn er der verleumderischen Anklage bezichtigt wird und sie ihm nachgewiesen wird, selber vor Gericht gezogen wird. Und genau das wird hier dargestellt. Hier ist ein Ankläger, der die Menschen vor Gott angeklagt hat und der den Rechtsanspruch von Jesus Christus nicht gelten lassen will und der dann selber vor Gericht gezerrt wird, der bekämpft wird als verleumderischer Ankläger. So heißt es dann in Vers 10, dass der Ankläger unserer Brüder gestürzt ist. Jesus Christus sagt zu diesem Geschehen in Johannes 14, Vers 30, es kommt der Fürst der Welt, damit ist der Satan gemeint, der Drache, aber er hat keine Macht über mich. Er hat keine Macht über mich. Advent ist also in der Bibel auch ein Kampfplatz. Der zweite Gedanke zu diesem Text. Der Ankläger ist vom Himmel gefallen. Der Ankläger ist vom Himmel gefallen. Der Satan hat als Engel, als ein Engel, der auch von Gott geschaffen ist, Macht, eine Macht im Himmel gehabt. Noch in der Geschichte von Hiob im Alten Testament wird deutlich, dass er Zugang zum Thron Gottes hat. Oder man muss genauer sagen, dass er Zugang zum Thron Gottes hatte. Nun aber, mit der Thronbesteigung von Jesus Christus, wird der Ankläger der Falschanklage überführt und aus dem Himmel vertrieben. Er wird auf die Erde geworfen. Und es klingt fast so, als sei das jetzt noch bedrohlicher als vorher, auf der Erde zu leben. Aber darauf liegt hier nicht die Betonung. Die Betonung liegt auf seinem Sturz und es wird deutlich gemacht, dass er trotzdem noch gefährlich ist. Und ich verstehe diese Situation, die hier in diesem Bild beschrieben wird, als das, was Jesus selber mal seinen Jüngern sagt. Da kommen 70 seiner Jünger zurück von einem Einsatz, den sie in verschiedenen Dörfern geführt haben. Und dann sagen sie zu Jesus, es ist unglaublich, wir haben in deinem Namen die Macht auch über okkulte Mächte. Und dann sagt Jesus, ja, ich habe den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen sehen. Und er erklärt weiter, ich habe euch Vollmacht gegeben über die ganze Macht des Feindes. Das ist dieses Geschehen, das wird aufgeschrieben in Lukas 10, Vers 17. Und ich verstehe diesen Sturz von Satan, ist das, was Jesus auch beschreibt. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, der Sturz Satans. Der Satan ist gefallen, er hat seine Stellung verloren, ist als Ankläger entlarvt. Er konnte vorher vor Gottes Thron kommen und konnte Menschen anklagen, die sich als Gläubige bezeichnen und denen er doch ein Unrecht nachweisen kann, denen er eine Schuld nachweisen kann. So wie er vor den Thron Gottes kommt und sagt, sieh einmal, du hast doch da einen gläubigen Mann, Hiob. Und er folgt dir doch in Wirklichkeit nur, solange es ihm gut geht. Stell ihn doch mal auf die Probe. Dann wirst du schon sehen, dass er klein beigibt. Dass sein Glaube ihm nur so lange wichtig ist, wie er ihm Gutes beschert. Nimm ihm das Gute, nimm ihm die Gesundheit und du wirst sehen, er wird dir abschwören. Diese Anklage, die Satan in Bezug auf Menschen, die sich zu Gott halten, vor Gottes Thron, wo er anklagen durfte, diese Anklage ist verstummt. Sie findet kein Gehör mehr im Himmel. Sie ist besiegt und unser Text erklärt auch, wodurch. Es wird in diesem gewaltigen Lied, das hier nochmal aufgezeichnet ist, beschrieben. Jetzt ist es geschehen, unser Gott hat gesiegt. Und dann wird über seine Macht beschrieben, dass Gott durch die Macht, die er ausgeübt hat, durch seine Engel den Satan vertrieben hat. Und dann wird gesagt, der Ankläger unserer Brüder ist gestürzt. Er, der sie Tag und Nacht vor Gott beschuldigte, ist nun aus dem Himmel hinausgeworfen. Und dann wird in Vers 11 beschrieben, unsere Brüder haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. Hier wird deutlich gemacht, worin der Sieg bestand oder wie der Sieg zustande kam. Der Sieg über den Satan kam zustande, indem Jesus Christus einmalig für die Menschen in den Tod ging. Dadurch wurde es möglich, dass die Anklage entkräftet ist, die gegen die Menschen steht. Das, was sie selber an Schuld, an Sünde haben und was sie von Gott trennt, das nimmt der Gottessohn in seinem Sterben mit sich und trägt es für sie. Und wer immer sich zum Sohn Gottes bekennt und ihm und seiner Verheißung Glauben schenkt, dem Glauben annimmt, für den gilt die Anklage nicht mehr. Der Ankläger ist gestürzt. Er hat kein Recht mehr, sie zu verklagen. Und darum kann hier auch gesagt werden, unsere Brüder haben ihn besiegt. Hier sind Menschen gemeint, die an Jesus Christus glauben. Unsere Brüder haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes. So eng ist die Verknüpfung zwischen Jesus Christus und seinen Nachfolgern, dass der Sieg ihnen zugerechnet wird. Es ist wie ihr eigener Sieg. Sie haben gesiegt durch die Botschaft, die sie empfangen haben und die sie überzeugt haben. Sie haben gesiegt, so wird es hier weiter beschrieben, weil sie an Jesus festhalten bis in den Tod hinein. Und so sagt Jesus ihnen das, ihr habt gesiegt. Und darum kann er das auch seinen Jüngern so sagen. Er kann seinen Jüngern sagen, ich habe euch Vollmacht gegeben über die ganze Macht des Feindes. Er wird euch nicht das Geringste antun können, sagt Jesus im gleichen Zusammenhang. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Die Anklage ist verstummt. Für alle Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, ist der Ankläger ohne Macht. Und der dritte Gedanke zu diesem Text. Die Gemeinde wird bedroht und nicht überwunden. Die Gemeinde wird bedroht und nicht überwunden. Der Drache wendet sich jetzt der Frau zu. Als der Drache sah, heißt es da, dass er auf die Erde geworfen war, begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Der Drache wendet sich der Frau zu. Er wird hier auch Schlange genannt. Das wird ja vorher kurz erklärt, dass das Synonyme sind. Drache, Schlange oder Satan. Der Drache hat gemerkt, er kann sich gegen seinen eigentlichen Widersacher nichts ausrichten. Gegen Jesus Christus ist er macht- und chancenlos. Und so beginnt er, die Frau zu verfolgen. In den Versen verändert sich die Bedeutung langsam, wer hier mit der Frau gemeint ist. Ich sagte, die Frau als Gebärende ist das alttestamentliche Gottesvolk. Und so verstehe ich das hier auch, dass die erste Verfolgung sozusagen dem alttestamentlichen Gottesvolk gilt. Richtet sich gegen das jüdische Volk, die erste Verfolgung des Drachens. Und die Frau erhält Das, was im Orient als Zeichen der Kraft und der Hoffnung gesehen wird. Sie erhält Adlersflügel. Nichts hat die Menschen immer mehr beeindruckt, besonders als die Menschen die Fliegerei noch nicht kannten, als dass Gott Tiere erschaffen hat, die fliegen können und die sozusagen sich über die Schwierigkeiten hinwegheben können. Und so wird hier ein Bild gebraucht, wie die Schöpfung Gottes in den Dienst tritt, um sein Volk zu bewahren. Die Schöpfung tritt in den Dienst des Schöpfers, um diese Frau, das alttestamentliche Gottesvolk, zu bewahren. Ich glaube nicht, dass wir dieses Geschehen auf eine einzige geschichtliche Situation beziehen können, auf ein einmaliges Ereignis, das würde zu kurz greifen. Als der Drache dann merkt, er kann auch gegen diese Frau nichts ausrichten, wendet er sich den weiteren Nachkommen der Frau zu. Und hier fließen jetzt zwei Bilder ineinander. Ich sagte, die Frau als alttestamentliches Gottesvolk. Und jetzt wird von ihren Nachkommen, weiteren Nachkommen gesprochen. Und hier wird dieses Bild von der Frau bis in unsere Zeit verlängert. Das neutestamentliche Gottesvolk ist hier gemeint, dass jetzt der Verfolgung des Drachens ausgesetzt ist, der Anfechtung des Drachens ausgesetzt ist. Und das wird hier auch ausdrücklich gesagt. Da wurde der Drache wütend über die Frau und ging fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das sind die Menschen, die Gottes Gebote befolgen und als Zeugen für Jesus treu bleiben. Das heißt, hier kommen die Menschen in den Blick, die sich Jesus-Nachfolger nennen. Die ganze weltweite Gemeinde kommt in den Blick, die sich zu Jesus Christus in seinem Tod und seiner Auferstehung bekennen. Und von ihnen wird gesagt, dass sie angefochten werden. Und damit endet auch dieser Text. Auch diese ganze Vision endet mit diesem Satz. Ein offenes Ende, könnte man sagen. Hier wird zweierlei deutlich gemacht durch dieses Ende. Das eine, durch diesen offenen Schluss wird deutlich gemacht, in dieser Zeit leben wir. Das ist unsere Zeit, die angefochtene Gemeinde. Und das Zweite, dieser Schluss macht deutlich, ohne dass er das explizit noch einmal sagt, weil der Sieg gefeiert wird hier in diesem ganzen Text und der Sturz des Anklägers gefeiert wird. Darum ist das Ergebnis nicht offen. Von dieser Auseinandersetzung der Nachkommen, der Zeugen für Jesus und dem Drachen. Das ist nicht ergebnisoffen, sondern sie stehen schon auf dem errungenen Sieg, den Jesus Christus errungen hat, den Gott errungen hat. Und es beschreibt sozusagen indirekt die Ohnmacht des Satans, der die Gemeinde nicht überwinden kann. So drückt das Jesus selbst aus in Matthäus 16, Vers 18, er sagt, die Pforten der Hölle, also das heißt die Anfechtung durch den Widersacher Gottes, werden die Gemeinde nicht überwinden. Und in diesem gleichen Verständnis betet die erste Gemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 4. Sie beten nämlich genau dem Psalm 2, als sie das erste Mal in eine sehr schwierige Krise kommen, in eine schwierige Auseinandersetzung und merken, sie haben Feinde sozusagen auch um sich herum. Und dann beten sie. Sie beten den Psalm 2. Sie beten nicht darum, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und jetzt sozusagen die Feinde durch Gegengewalt bedroht werden, sondern sie beten darum, dass Gott seine Macht darin zeigt, dass sie furchtlos an Jesus Christus festhalten können, dass sie mutig bekennen können. Und sie beten darum, dass Gott sich durch Wundertaten erweist. So erleben wir heute Gemeinde. Angefochten, immer und immer wieder. Und das wird auch bis zu der Wiederkunft Jesu so bleiben. Eine angefochtene Gemeinde, angegriffen und doch den Sieg Gottes vor Augen. Angegriffen und doch in ihrem Herzen ganz bewusst, der Ankläger ist bereits gestürzt. Der Ankläger hat keine keinen Einfluss mehr vor dem Thron Gottes gegen uns auszusagen, wenn wir uns auf Jesus Christus berufen. Und darum durchdringt das auch die Briefe des Neuen Testamentes, dass die Schreiber im Neuen Testament die Briefe an Gemeinden schreiben, immer wieder sagen, lasst euch nicht davon einschüchtern, lasst euch nicht erschrecken, dadurch, dass der Teufel versucht, seine Gemeinde zu bedrohen. Dass der Teufel versucht, die Gemeinde Jesu zu bedrohen, so muss man richtig sagen. Gemeinde ist also immer eine angefochtene Gemeinde, die den Sieg vor Augen hat. So haben wir durch diesen Text Offenbarung 12 Weihnachten, und man könnte auch sagen, das erste Kommen von Jesus, kennengelernt aus Gottes Perspektive. Dass dort Licht und Finsternis miteinander ringen und dass der Sieg durch Gott errungen wird, durch das Licht. Der Ankläger ist ein für alle Mal gestürzt und aus dem Himmel verbannt. Und jedem, der sich zum Sohn Gottes bekennt, der sich auf Jesus Christus verlässt, dem gehört dieser Sieg auch. Er hat Teil an dem Sieg von Jesus Christus. Die Gemeinde ist angefochten, aber ihr Sieg kann ihr nicht genommen werden. Amen.